SWR 2 Forum.
Und da heißt es heute, das Spiel ist aus vom Umgang mit der Niederlage. Am Mikrofon ist Matthias Hege. Mutlos, planlos, ängstlich. Mit dem 0:2 gegen Südkorea wurde alles gnadenlos zertrümmert, was an Hoffnung und Euphorie nach dem Sieg gegen Schweden gerade noch gewachsen war. Das Undenkbare ist geschehen. Deutschland scheidet zum ersten Mal bei einem WM-Turnier bereits in der Vorrunde aus. Und während in den Zeitungen, an den Werkbänken und in den Büros jetzt das große Live-Konzert über die Nationalmannschaft und ihren Trainer hereinbricht, da droht heute in Brüssel beim EU-Gipfel für das Land und seine Bundeskanzlerin bereits die nächste schwere Niederlage. Wie gehen wir damit um, dass Deutschland auch mal verliert und wie konnte es ausgerechnet beim Fußball-Weltmeister so weit kommen? Darüber diskutieren in diesem SWR2-Forum der Philosoph, Schriftsteller und Fußballer der Autoren-Nationalmannschaft mit DFB-Trainerlizenz Wolfram Eilenberger. Silvia Schenk ist in der Runde, sie ist Juristin und ehemalige Spitzenleichtathletin. Und ich begrüße den Literaturwissenschaftler und Fußballfachmann Rainer Moritz. Herr Moritz, Sie haben über schreckliche, unangenehme und grandiose Fußballerinnerungen geschrieben in Ihrem Buch, als der Ball noch rund war. Wie ordnen Sie diese Niederlage von gestern ein? Als schrecklich, unangenehm oder grandios?
Das ist eine ganz einfache Sache. Für eine Neuauflage des Buches in 4 Jahren weiß ich schon, was unter die schrecklichen Erinnerungen dazukommen muss. Natürlich muss über Fußballereignisse immer etwas Patina draufgesetzt werden, ehe man das abschließend beurteilen kann, wie über alle historischen Ereignisse. Aber mir will doch so scheinen, dass diese Minuten, und das bezog sich ja nicht auf das gestrige Spiel, sondern auf die ganze Vorrunde, auf jeden Fall irgendwann von Historikern in 20 Jahren unter die schrecklichen Ereignisse des deutschen Fußballgedächtnisses eingereiht werden müssen.
Frau Schenk, sogar der Bundestrainer Jogi Löw sprach nach dem Spiel von einer verdienten Niederlage. Macht das dieses Ausscheiden so trostlos, dass Deutschland in dieser Gruppe mittelstarker Gegner keine Chance hat?
Also erstmal ist man natürlich traurig und enttäuscht, wie alle Fans, das ist völlig klar. Wir haben das gestern mit Kolleginnen und Kollegen geschaut und eigentlich schon während des Spiels gemerkt, was da wahrscheinlich passiert. Die kurze Euphorie nach dem Großtor am letzten Samstag, das war so schon so ein Pfeifen im Walde, wenn man es rückblickend betrachtet. Was ich wichtig fand bei dem, was Jogi Löw gestern gleich hinterher sagte im Fernsehen, das war nicht unsere normale Leistung, das ist nicht das, was normal ist. Ich glaube, wir haben uns in Deutschland, um das jetzt auch nochmal breiter zu fassen, über Jahre dran gewöhnt, es ist normal, dass es bei uns gut läuft, dass wir vorne mit dabei ist, sei es im Fußball oder sonst irgendwo. Die Welt entwickelt sich gerade rasend schnell. Nicht nur im Fußball, sondern generell. Es kommen neue Länder ins Spiel, bauen was auf, werden stark, ob es in der Wirtschaft, im Fußball oder sonst im Sport ist. Und mein Eindruck ist, ich bin sehr viel international unterwegs und treffe dort oft im Sportbereich wenig andere Deutsche, dass wir uns darauf noch gar nicht ausreichend eingestellt haben. Es ist nicht mehr normal, dass wir ganz vorne sind, sondern wir müssen darum kämpfen und wir müssen neue Ideen dafür produzieren.
Herr Eilenberger, normal war diese Leistung von gestern, weiß Gott nicht. Deutschland war als Weltmeister, als Confed-Cup-Sieger in das Turnier in Russland gestartet. Ist es diese Fallhöhe, warum die Niederlage von gestern Abend so fassungslos macht?
Ja, die Fassungslosigkeit ist bei mir tatsächlich jetzt gar nicht so groß gewesen. Das wirklich Beachtliche an dieser Leistung in der Vorrunde war ihre Unbeachtlichkeit. Es fehlte ja sogar das Dramatische, das Tragische, das Schicksalhafte. Man hat nicht mal Pech gehabt. Man war einfach nur schwach. Und das ist wirklich auch ein Ausscheiden, das mit anderen großen Ereignissen, jetzt wie Córdoba oder 1998 gegen Kroatien, da hat es eine gewisse Wunde gegeben oder da wurde einem Unrecht getan. Hier überhaupt nicht. Hier war man einfach energiefrei und schlecht eingestellt. Und das ist tatsächlich etwas, was ich so in den 40 Jahren, in denen ich Fußball schaue, noch nie erlebt habe.
Und zum Schaden, Herr Moritz, da kommt heute auch noch der Spott der internationalen Gazetten. Am lautesten verhöhnt Großbritannien im Boulevardplatz an das deutsche Team. Jeder Engländer wird niemals müde werden, dieses Ergebnis immer wieder fröhlich herauszukramen.
Ich glaube, wir müssen damit umgehen lernen. Das ist ganz klar. Das Inter Eilenberger hat es gerade gesagt. Das ist man nicht gewöhnt. Man ist gewöhnt, dass man mal tragisch ausscheidet. Man ist aber nicht gewöhnt, dass man 3 Spiele hintereinander gegen eine vermeintlich schwache Gruppe. Man muss sich ja nochmal ans Vorfeld erinnern. Da wurde gesagt, die deutsche Mannschaft hat wieder Losglück gehabt. Wir sind in einer Gruppe, die man doch relativ leicht bewältigen kann. Jetzt ist man Gruppenletzter geworden. Dass der ausländische Spott dazukommt, das ist, glaube ich, ganz selbstverständlich. Dadurch ist Deutschland auch zu selbstbewusst aufgetreten. Man hat ja die Qualifikation, daran sollte man erinnern, ja relativ souverän geschafft. Aber wenn man im Nachhinein, da ist man ja immer klüger drauf schaut, dann haben sich die Indizien selbstverständlich gehäuft im letzten Jahr, in den letzten 12 Monaten, dass man Verdacht schöpfen konnte. Und wer die Mannschaft eben gesehen hat jetzt in diesen 3 Spielen, man darf vielleicht sogar die Vorbereitungsspiele dazu zählen, obwohl man diese Testspiele nie zu ernst nehmen sollte, dann war doch deutlich erkennbar, dass diese Power, diese Kraft gefehlt hat, die zum deutschen Spiel immer gehörte, dieser bedingungslose Einsatz. Es werden jetzt ja von 2014 immer die Bilder des kämpfenden Schweinsteiger heraufbeschworen. Solche Spiele hat es gestern nicht gegeben, solches Aufbäumen hat es gestern nicht gegeben, wenn Mats Hummels schon als Fast-Torjäger gestern gehandelt wird. Der, so klar waren die Chancen ja wirklich nicht, das muss man ehrlich mal sagen, das waren verunglückte Kopfbälle mit der Schulter. Wenn das schon als die größten Torszenen plötzlich im Nachhinein erinnert wird, dann merkt man, da ist sehr, sehr viel schiefgelaufen und offensichtlich auch im Selbstbewusstsein, in der Selbsteinschätzung der Mannschaft sehr viel schiefgelaufen.
Und ich finde auch wirklich wichtig, was Herr Moritz sagt, das ist ja eigentlich eine Verdichtung und Kondensierung von Prozessen, die wir fast seit 2 Jahren beobachten. Auch die EM-Spiele waren sehr schwach, das musste man damals schon sagen und wurde gesagt. Was wir hier sehen, sind wirklich Prozesse, die nicht gesteuert wurden, die man laufen ließ und die sich jetzt aufs Ungute verdichtet haben. Und wenn Frau Schwenk sagt, dass wir in einer Art Qualitätsillusion gelebt haben, dann ist das, glaube ich, tatsächlich auch gerade für die Nationalmannschaft ganz richtig. Und das führt tatsächlich auch auf die Idee, dass Deutschland mit einer quasi natürlichen Einstellung der Dominanz in vielen Gebieten auftritt und jetzt gerade im Sport auch und tatsächlich nicht sieht, dass auf dieser Welt sehr viel passiert und wir diese Zumutung an uns selbst regulieren müssen.
Ja, es gibt ja auch Niederlagen, Frau Schenk, der deutschen Nationalmannschaft. Die werden heute noch als heroisch gefeiert. Der große Kampf 1970 gegen Italien, das 3:4 im Halbfinale bei der WM in Mexiko. Beckenbauer kämpfte da mit halbgebrochenem Arm bis zum bitteren Ende. Ständig mussten Spieler mit Wadenkrämpfen behandelt werden. Da war Wille und Kampfgeist zu sehen. Wenn man das mit dem Auftritt gegen Südkorea vergleicht, diese sogenannten deutschen Tugenden, ist davon gar nichts mehr übrig.
Die waren einfach viel langsamer. Das hat man schon im Mexiko-Spiel gemerkt, dass die Mexikaner viel schneller am Ball waren. Es hat an ganz vielen Ecken und Enden gefehlt und vor allen Dingen einfach so der absolute Wille und Power, sich da mit Kraft reinzustürzen und das Spiel an sich zu reißen. Also das war in den letzten Minuten des Schweden-Spiels nochmal da, aber gestern hat man davon nichts gemerkt, auch nicht in den letzten Minuten, wo sich dann zeigte, jetzt müssen wir wirklich was tun. Und insofern hat es sicherlich auch an der Einstellung gefehlt. Und man hat wahrscheinlich wirklich gedacht, es ist ja eigentlich normal, dass wir weiterkommen und sich so ein Ausscheiden nicht vorstellen können. Und wenn man nicht von vornherein davon ausgeht, es kann auch anders passieren. Ich muss in jeder Sekunde kämpfen, dann fehlt es eigentlich schon von der Einstellung von Beginn an.
Man hat vor allem auch keinen Schuldigen wirklich gefunden, keinen anderen Schuldigen.
Nicht mal das
ist ja für Fußballfans die größte Rettung. Wenn man einen anderen Schuldigen finden kann, 1970, Sie haben das Halbfinale angesprochen, da war Schiedsrichter Yamazaki am Ende schuld. 1966 im Wembley-Finale war der furchtbare Linienrichter aus Aserbaidschan, Herr Bachramow, schuldig. Aber gestern, der amerikanische Schiedsrichter, ihm konnte man gar nichts vorwerfen. Er hat brav Südkoreaner verwarnt, er hat keinen einzigen Deutschen verwarnt. Er hat am Schluss auch alles richtig gemacht. Also das ist natürlich ganz furchtbar, wenn man nicht nochmal einen Fremdschuldigen finden kann, sondern alles auf den eigenen Schultern ruht.
Naja, das ist vielleicht jetzt furchtbar, so im ersten Moment. Aber mittel- und langfristig ist es eigentlich eine Chance, weil dann muss man wirklich ans Eingemachte bei sich selber gehen und kann sich nicht darauf ausreden, naja gut, da war jemand anders schuld. Und das sollte der DFB und sollten Spieler und alle jetzt auch machen, dass sie wirklich analysieren, woran hat es gelegen, wo müssen wir auch im Denken und im Vorbereiten und in allem schneller werden und uns den internationalen Entwicklungen anpassen.
Und wenn ich das noch sagen darf, eine große Niederlage hat ja dann narratives Potenzial, wenn man gegen einen Gegner verloren hat. Man hat ja nicht das Gefühl, dass wir gegen die Gegner verloren haben. Wir haben gegen uns selbst verloren. Wir waren ja gar nicht präsent. Das heißt, man kann heroisch ausscheiden gegen einen Besseren, wenn man das Beste gezeigt hat. Das ist schön, daran erinnert man sich an solche Niederlagen. Diese Niederlagen sind vollkommen unbeachtlich, weil es ja gar nicht um den Gegner ging. Nicht mal so weit sind wir gekommen, uns von dem Gegner schlagen zu lassen.
Bei Korea waren Zweitligisten auf dem Platz gegen diese deutsche Mannschaft aus Weltmeistern und Champions League-Siegern. War da bei den Verlierern so viel Arroganz im Spiel?
Es gab sicher, und das hat ja Herr Löw auch jetzt gesagt gestern, eine gewisse Selbstgefälligkeit, auch eine Zumutung oder eine Annahme des Automatismus, dass man dann schon irgendwie da sein wird, weil es bisher immer so war. Also einfach ein schlechter Schluss von der Vergangenheit auf die Zukunft. Und der Kollege Markus Feldenkirchen hat ja im Spiegel über Herrn Löw im Vorfeld gesagt, dass er in seiner Art Weltmeisterwelt lebt, in der irgendwie nichts mehr schiefgehen kann, auch ein bisschen unempfindlich und immun wird gegen Kritik und Kritik von außen. Das war zu sehen, das war auch in der
Diese
Kader.
Bilder vom entspannt joggenden Trainer am Strand von Sochi nach diesem entscheidenden Spiel.
Ja, das
die Lili Marleen.
Das ist sicher das ist ja auch eine Brand, eine Marke, die Nationalmannschaft jetzt über Jahre auch mit Herrn Bierhoff zusammen aufgebaut hat. Man hat da überhaupt das Vokabular und die Selbstdarstellung umgestellt. Und man könnte es schon so deuten, dass man auf sein eigenes Marketing reingefallen ist in der Spielsteuerung.
Ich denke, es war schon richtig, am Marketing und an der Selbstdarstellung zu arbeiten, bloß sie haben dann die anderen Bereiche vernachlässigt. Ich will aber nochmal das DFB-Pokalfinale in Erinnerung rufen. Da hatten wir doch eigentlich auch die Situation, dass ein relativ satter Club, der irgendwie dachte, wir haben ein Abonnement auf den
Bayern
Cup gewinnt.
Bayern gegen Frankfurt und dann gewinnt Frankfurt der Underdog.
Und das hat doch gezeigt, dass heute eben nichts mehr normal ist. Und gerade wenn man sich auf Normalität verlässt, dann geht es eben schief. Und nun hatten sie da ja auch etliche Bayern-Spieler, die genau das mitgemacht hatten, aber anscheinend immer noch nicht umschalten konnten.
Man muss vielleicht noch mal daran erinnern, das Spiel gegen Schweden, das hat ja natürlich auch etwas Goldstaub über die Mannschaft gelegt für ein paar Minuten. Dieser wirklich glanzvolle Freistoß von Toni Kroos. Aber was kam hinterher sofort auf? Sofort die Beschwerde auch von Toni Kroos und anderen formuliert. Wir sind viel zu heftig kritisiert worden nach dem Mexiko-Spiel. Also man hat sofort wieder diese gleiche Schiene gefahren. Kritik ist ja ganz schön und gut. Es gehört sich zwar nicht, es ist Majestätsbeleidigung, wenn die Mannschaft von Joachim Löw kritisiert wird, aber so wird natürlich wieder etwas verdeckt, was im Spiel gegen Mexiko schon deutlich war, was gegen Schweden auch in der zweiten Halbzeit zwar etwas besser geworden ist, aber auch fast das ganze Spiel über präsent war. Und gestern noch einmal, Bela Reti hat ja gestern den berühmten Satz getan, das sei keine Zeitlupe, die wir da sehen, als die deutsche Mannschaft gespielt hat. Das war sein wichtigster Satz in den ganzen 90 Minuten, aber ein markanter und richtiger Satz, weil man eben genau dieses Gefühl hat, diese Mannschaft ist fast immun. Joachim Löw hat das ja nach außen auch gekehrt. Gegen Kritik lässt sich auch im Vorfeld, wir müssten ja, glaube ich, nochmal auch über das Vorfeld sprechen, an die berühmte, in Anführungszeichen, Affäre Özil Gündogan, an die Beschäftigung ständig nur um die Frage, kann Manuel Neuer spielen oder nicht? Also es gab lauter Nebenschauplätze, vermeintliche Nebenschauplätze, die vom Eigentlichen abgelenkt haben und die in der Öffentlichkeit ein ganz anderes Bild abgegeben haben.
Aber weil Sie diese Affäre ansprechen, wird ja heute auch die Frage gestellt, ob es da eine direkte Linie gibt vom Erdogan-Gate zu der Niederlage gegen Südkorea. Aber da hatte man ja schon das Gefühl, in diesen Themen fehlen eben auch die Typen, mit denen man sich identifizieren kann. Die Generation der Blut-, Schweiß- und Tränenfußballer wie ein Bastian Schweinsteiger, die scheint ja nun endgültig abgelöst. Aber wie sieht dieser neue Spielertypus eigentlich aus? Wie charakterisieren Sie diese Auswahl, die da gestern auf dem Platz stand?
Also, dass es da ein Konformitätsideal gab und ein Konsensideal, das ist ja das, was Herr Löw schon seit langem vorantreibt. Das hat auch seinen Wert gehabt und seinen Erfolg. Aber natürlich ist es nicht so, dass es in Deutschland an Spielertypen gemangelt hätte, die man kantiger nennen darf und widerständiger, die von Herrn Löw natürlich systematisch aussortiert und ausgebotet werden. Max Kruse ist ein Spieler, der eine ganz andere Präsenz und eine ganz andere Eigensinnigkeit hat. Auch Herr Wagner, der jetzt nicht mitgenommen wurde, lässt sich durchaus auf dem Platz nicht so alles bieten, wie das einige Spieler jetzt getan haben. Man musste jetzt aber auch vorsichtig sein, nicht wie ein alter weißer Mann zu reden, der wieder mehr Eier und mehr Blut und Boden fordert. Man kann
das
aber
macht
auch,
Oliver Kahn immer.
Dann muss man, aber man muss schon sehen, dass die Methode und das Selektionsverfahren von Herrn Löw Teil dessen ist, was wir gerade sehen. Das hat man sehenden Auges getan. Es hat seinen Erfolg gehabt und jetzt haben wir die Grenzen davon erfahren.
Ja, für Jogi Löw war immer die Mannschaft der Star. Bisher hat das Konzept ja funktioniert. Bisher hatte der Erfolg unter Löw die Menschen hinter seiner Nationalelf versammelt. Zeigt sich jetzt in der Niederlage, wie brüchig das Verhältnis der Fans tatsächlich ist, wenn die Mannschaft kein Zentrum, kein Herz, keine Seele hat, wie Messi für Argentinien, Neymar für Brasilien?
Also ich sehe noch nicht, dass da jetzt ein Bruch ist. Das muss man jetzt einfach mal abwarten, wie es sich weiterentwickelt. Wird auch davon abhängen, wie die Mannschaft und wie der DFB damit jetzt umgehen. Alle sind enttäuscht, aber das heißt noch nicht, dass sie jetzt sagen, nie wieder Nationalmannschaft. Das Spannende wird ja sein, gelingt es, einen Prozess in Gang zu setzen, wo wirklich was gelernt wird, und dann ist es auch nicht nur der DFB, der lernen muss, sondern auch das Umfeld. Weil es war vorhin die Frage Kritik angesprochen worden. Klar hat es auch aus meiner Sicht da immer wieder an der Kritikfähigkeit gefehlt. Aber manche Kritik ist schon auch übers Ziel hinausgeschossen. Also wir müssen vielleicht lernen, generell in Deutschland manchmal, wie gehen wir mit Kritik um? Wie wird Kritik geübt? Und wie kann ein Prozess in Gang gesetzt werden, wo die Kritik weiterführt? beide Seiten. Und auch dafür könnte natürlich jetzt der Fußball ein Beispiel geben.
Ich meine, man hat selten eine so unzureichend eingestellte, taktisch eingestellte Mannschaft gesehen wie Deutschland gegen Mexiko. Und man hat es mit atemberaubenden und wirklich Entsetzen gesehen, dass nach 30 Minuten von der Trainerbank keine Reaktion kam bei einem Spiel, das vollkommen aus dem Ruder läuft. Und das berührt schon einen Punkt, das muss
auch
ich
auch in der zweiten Halbzeit nicht, als die Schweden in Führung gegangen waren. Keine Reaktion.
Absolut, und das berührt einen Punkt und das muss man Herrn Löw insgesamt als Muster anlasten. Er ist nicht sehr gut darin, ein Spiel zu lesen. Er ist nicht sehr gut darin, ein Spiel im Spiel zu ändern. Er ist kein Trainer, der in den Situationen des Spiels selbst gut agiert. Das ist nicht jetzt erst seit der WM so. Das ist ein ganz, ganz langes Muster. Und es ist auch ein Trainer, der, wenn er seinen Plan verlässt, sehr oft Mist baut. Wie bei dem EM-Halbfinale gegen Italien beispielsweise. Das heißt, Jogi Löw ist kein sehr flexibler Trainer. Und was er gar nicht kann, ist auf Situationen auf dem Feld produktiv zu reagieren.
Wir haben ihn ja 2014 alle noch gelobt für teilweise geniale Einwechslungen. Also aber wenn nicht. Wir sehen, es sind ja fast alle Spieler eingesetzt worden. Im Endspiel hat er ganz ordentlich eingewechselt, 2014 bei der Weltmeisterschaft. Ja. Das muss man, glaube ich, schon
im Nachhinein
sagen. Da wollen wir die Kirche im Dorf lassen. Nein, aber es sind ja fast alle Spieler eingesetzt worden. Bis auf Ginter und die beiden Ersatztorhüter haben fast alle in diesen drei Spielen ihren Einsatz gehabt. Das ist ungewöhnlich zum einen. Und er hat da nun definitiv kein glückliches Händchen gehabt, wenn man aufs gestrige Spiel schaut, wo Özil dann zurückkam, Goretzka eingesetzt wurde, einer der ganz schwachen Akteure des gestrigen Nachmittages. Also da ist ganz offensichtlich bei der Vielzahl von Einwechslungen, die ja auch ein wenig darauf hindeuten, dass eben nicht diese Formation gefunden worden ist, diese Stammformation gefunden ist, die eigentlich jede gute Mannschaft braucht. Und wenn er dann neue Spieler gebracht hat, waren das Fehlentscheidungen, waren das die falschen Spieler, die gestern eher noch schwächer waren als die, die man gegen Schweden oder Mexiko gesehen hat.
Ja, und natürlich gab es ja in Schweden positive Ansatzpunkte, beispielsweise Herrn Werner auf links zu sehen. Den hat er jetzt wieder ins Zentrum gestellt und erst nach links genommen, wo er sich schon müde gelaufen hatte. Es gab auch einfach offenbar nicht die Fähigkeit, das, was produktiv aus dem Schwedenspiel zu ziehen gewesen wäre, umzusetzen. Das ist schon auch ein Versagen des Trainers und ich wäre nicht bereit, das klein zu reden. Das muss man ganz klar sagen, mit dem Potenzial der Spieler wäre mehr darin gewesen und die taktische Einstellung dieser Spieler in allen drei Spielen war hoch ungenügend.
Nun steht hinter Löw ja ein ganzer Stab von Fußballlehrern, auch ein Mentaltrainer, ein Psychologe gehört seit vielen Jahren dazu. Wie kann es da passieren, dass diese Mannschaft schon gegen Mexiko so ganz und gar nicht in dieses Turnier gefunden hat? Man hat ja den Eindruck, die sind noch in ihrem Testspielmodus.
Wir machen nur noch Testspiele, ganz offensichtlich, haben die Testspiele nicht ernst genommen. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, ich bin auch dagegen, Testspiele überzubewerten. Das sind auch Spiele, bei denen man etwas ausprobieren kann. Aber diese ganze Lethargie hat sich ja über einen ganz langen Zeitraum, wir haben vorhin schon darüber gesprochen, hingezogen. Mats Hummels hat auch gestern oder nach dem letzten Spiel gesagt, wir haben unser letztes gutes Spiel 2017 gemacht. Also das liegt nun auch schon eine geraume Zeit zurück. Und es ist offensichtlich der Irrglaube gewesen, ja, sobald das Turnier angepfiffen wird, wir sind eine Turniermannschaft, dieser berühmte, ausgenudelte Mythos, der immer wieder beschworen wird. Das geschieht automatisch, wenn wir denn endlich ins Turnier beginnen, wenn es ernst wird. Das hat eben in keiner Weise geklappt, aus den Gründen, die wir gerade schon angesprochen haben. Und da liegt offensichtlich der Hund begraben, wenn man so will, dass diese Mannschaft es nicht mehr schafft, sich so einzustellen, auch eingestellt zu werden, was Herr Eilenberger gesagt hat, kann ich nur unterstützen. Das war keine Mannschaft, von der man das Gefühl hatte, sie hat jetzt irgendwie auch ein taktisches Konzept, dieses langweilige Hin- und Herspiel in die Breite spielen, was wir gestern gesehen haben, diese Glücksfälle mit hohen Flanken, wo dann Herr Hummels oder Herr Gomez in der Mitte stehen. Das war einer Mannschaft, die weit kommen will in einem solchen Turnier, nicht würdig.
Sie war aber auch sozial unwuchtig und auch generational unwuchtig. Es ist nicht gelungen, das, was im Confederations Cup gut war, so zu integrieren, dass es für die Nationalmannschaft jetzt produktiv wurde. Und es gab jetzt gerade in diesem Turnier auch eine Gemengelage, in dem die Spieler, die älter waren und eigentlich Leitspieler hätten sein sollen, sich in einer Formkrise befanden. Herr Müller beispielsweise, Herr Khedira, teilweise auch Boateng. Das heißt, die Spieler, die verdient waren, waren in einem Formtief und die jüngeren Spieler waren noch nicht in der Lage, das zu kompensieren. Und dann haben sie eine ganz unglückliche Gestalt wie Joshua Kimmich, ein sehr talentierter, williger Mensch, der von Herrn Löw zu einem Aktionismus des Leitspielertums getragen wird, das das ganze Spiel durcheinander bringt. Das heißt, es ist auch tatsächlich von Herrn Löw nicht geschafft worden, eine Struktur für diese Mannschaft zu entwickeln, die einen generationalen Übergang plausibel entwickelt. Und es war besonders unglücklich, dass die Spieler, die alt waren, die leiten hätten können, sich in einer sehr, sehr starken Formkrise befanden oder wie Herr Neuer immer mit einer Angstwolke um sich waren, ob ihm jetzt noch was passiert und ob er wirklich fit ist.
Man hat sich, glaube ich, auch ein bisschen einlullen lassen von dem Sieg beim Confederation Cup letztes Jahr, obwohl man ja wissen muss, dass das zwar eine nette Generalprobe ist, aber die Anforderungen bei der WM dann doch nochmal andere sein werden und die Länder sich da auch nochmal sehr viel spezifischer drauf vorbereiten werden. Und ich glaube, es war nicht nur das Problem, dass man sich zu lange an die älteren Spieler geklammert hat oder ihnen auch nicht neue Reize, neue Ansätze geboten hat, sondern dass man sich auch bei dem Team im Hintergrund und bei der gesamten Struktur und Vorbereitung zu sehr an Hergebrachtes geklammert hat und nicht bereit war, so vielleicht auch unter dem Gedanken Never Change a Winning Team und ein bisher hilfreiches Umfeld, nicht neue Dinge ausreichend eingearbeitet hat. Und ich glaube, das ist so ein Thema. Also ich sehe wirklich, wie sich überall alles blitzschnell im Moment entwickelt, neue Ideen kommen und anderes. Und da muss der Sport insgesamt, das ist übrigens nicht nur beim Fußball in Deutschland, so ganz dringend drauf reagieren und sich fit machen für die Zukunft.
Und das ist ja ironisch, dass dieser Marketingspruch Best Never Rest gerade auf diese Mannschaft nicht zutrifft. Was Frau Schenk sagte, ist, man hat sich ja sagen, den eigenen ärgsten Kritikern und dem Feind im Innern, nämlich der Grusamkeit, gar nicht gestellt. Es war nicht so das Best Never Rest. Man hat das nach dem Schema durchgezogen, das man schon kannte. Und da sieht man auch einfach eine absurder Abgrund zwischen dem, was nach außen kommuniziert wird und dem, was tatsächlich geschehen ist.
Aber der Slogan Best Never Rest ist ja eigentlich genau richtig. Das ist das, wofür ich plädiere. Nur sie haben ihn nicht gelebt. Weil Best Never Rest heißt ja, ich muss immer in Bewegung bleiben, ich muss Neues aufgreifen, ich muss mich selber weiterentwickeln. Und genau das ist nicht passiert.
Wer rastet, der rostet.
Ja.
Aber genau. Dieser Selbstoptimierungssprech, der ist ja, fast nicht mehr aus der Welt zu schaffen, ob man jetzt im eigenen Fitnessstudio ist oder von der Nationalmannschaft spricht oder zum Job geht. Da will ich gar nicht sagen, auf die versteckten Hässlichkeiten dieses ganzen Diskurses will ich gar nicht eingehen. Tatsächlich ist es aber so, dass Herr Löw in den letzten 4 Jahren das Leistungsprinzip, das leitend sein sollte, ausgehebelt hat. Und in dieser Steuerung der letzten 4 Jahre nach der WM war es natürlich so, dass Herr Löw sich auch in sehr falschen Loyalitäten gefangen gesehen hat und sie bestärkt hat. Die Tatsache, dass man Schweinsteiger und Podolski mit zur letzten EM nimmt, ist lachhaft. Es ist auch absurd. Die waren beide nicht gesund, die haben beide nicht gespielt. Die hatten beide für diese Mannschaft nichts zu geben und haben das Schiff letztlich zum Sinken gebracht. Das heißt, das, was Herr Löw als Trainer verkörpert hat, war auch teilweise eine Unterminierung des Anspruchs, den eine Nationalmannschaft normalerweise haben muss.
Das Spiel ist aus. Vom Umgang mit der Niederlage sprechen wir in diesem SWR2-Forum nach dem schwachen WM-Auftritt der deutschen Nationalmannschaft. Wir haben ja erlebt, was große Erfolge einer solchen Nationalmannschaft für das Land bewirken können, wie sie die Nation zusammengeschweißt haben. Der erste WM-Titel von 1954 gilt manchen immer noch als eigentlicher Gründungsakt für die Bundesrepublik. Der Titel 90 als Manifest der deutschen Einheit. Das Sommermärchen von 2006, das 7:1 gegen Gastgeber Brasilien im Turnier 2014. Und jetzt für Deutschland ist das Totalversagen bei einer Weltmeisterschaft ja vollkommen ungewohnt. Ist so eine dramatische Niederlage eigentlich genauso wirkmächtig auf die Stimmung im Land wie große Siege?
Das ist nicht so einfach zu beantworten. Ich bin immer ein wenig vorsichtig mit diesen schnellen Schlüssen, auch auf die Politik zu schließen. Geht es uns jetzt im Fußball, wie es Angela Merkel in der Großen Koalition geht? Geht das alles den Bach runter in Europa? Das ist ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Sie haben gerade die 54er-Mannschaft angesprochen. Norbert Seitz, der Soziologe, hat vor vielen Jahren mal ein Buch, Die Bananenrepublik, geschrieben, wo er genau diese Parallelen am Reißbrett durchgezogen hat. Also Herberger gleich Adenauer, Helmut Kohls Ähnlichkeiten mit Jupp Derwall und Berti Vogts. Man kann das wunderbar zusammenspielen. Das ist manchmal auch klug und manchmal auch kommt da was Vernünftiges bei raus, wenn man das parallel sieht, weil Fußball natürlich in gewisser Weise ein Abbild auch gesellschaftlicher Befindlichkeiten und Lähmungen sein kann. Aber man sollte vielleicht ein wenig zuwarten, um zu schnell zu schließen, dass das deutsche Selbst wird Gefühl im Moment auch durch die politischen Diskussionen um die Große Koalition, um Angela Merkels Standpunkt nicht gerade förderlich. Sie ist auch gar nicht angereist zu den Spielen. Vielleicht ist das auch der eigentliche Grund, warum das nicht geklappt hat.
Also wenn ich Feuilletonist wäre, wäre ich schon in der Lage, da einige Analogien und Parallelen aufzusetzen zwischen Herrn Löw und Frau Merkel. Und damit meine ich nicht nur die Frisur. Es ist ja so, dass Herr Löw zu diesem Amt wie die Jungfrau zum Kinde kam und er sehr lange und auch sehr berechtigt unter dem Verdacht steht und auch bis heute steht, dass er gar kein so guter Trainer ist, sondern das beste Spielermaterial verwaltet, das ein deutscher Bundestrainer nach dem Krieg überhaupt hatte. Das heißt, er ist ein Mann, der im in einer Lage des Überflusses und des Luxuses ganz gut moderieren kann, aber nicht sehr gut darin ist, andere Mängelentscheidungen oder kritische Entscheidungen zu treffen. Von Frau Merkel gibt es ähnliche Beschreibungen, dass sie eben eine sehr gute Moderatorin eines Überflusses und einer Luxussituation ist. Man ist sich aber nicht so sicher, ob sie wirklich kritischen Situationen richtige oder ob sie überhaupt Entscheidungen trifft. Das heißt, wenn man diese Erzählung fortsetzen will, dann kann man das tun und die 12 Jahre Merkel und die 12 Jahre Löw, die sind natürlich eine schöne Parallelerzählung und im Sommer 2018 gibt es natürlich schon eine Beschreibung, die sagt, diese Phase geht parallel zu Ende.
Naja, und beide hatten große Erfolge. Haben beide den richtigen Zeitpunkt zum Rücktritt verpasst?
Man muss erst mal atmen, bevor man diese Frage beantworten kann. Natürlich wäre 2014, wie es Philipp Lahm gemacht hat, ein schöner Abschluss gewesen. Aber dann wird natürlich, das gehört zum Geschäft dazu. Und der DFB selber auch mit seinen eigenwilligen Präsidenten über alle Jahre fördert solche Mythen. Natürlich, dann wurde das nächste Gebilde errichtet. Ja, jetzt müssen wir es schaffen, den Titel zu verteidigen, was zuletzt Brasilien 1962 geschafft hat. Dieses Wunder muss uns jetzt gelingen. Das wurde dann als der entscheidende Ansporn verkauft. Als der Ansporn verkauft, noch einmal nach einer Weltmeisterschaft ganz ein nächstes Ziel sich zu setzen. Man braucht natürlich Ziel und eine Mannschaft, die saturiert ist, wird nie Ziele erreichen. Also natürlich wäre Joachim Löw mit einem Abtreten 2014 glanzvoller in die Geschichte eingegangen. Großartiger Eingang, so wie auch Angela Merkel glanzvoller in die Geschichte eingegangen wäre, als wenn sie jetzt häppchenweise, wir wissen ja nicht, was in den nächsten Wochen kommt, vielleicht doch zum Rücktritt genötigt wird.
Mir scheint es eben so, dass man in Exzellenzkulturen 12 Jahre lang an der Spitze unweigerlich zu einer Art Blasenwesen wird, das eigene Blindheiten, eigene Immunitäten erzeugt, die dann eben doch dazu führt, dass man nicht mehr die Dinge so klar sieht, wie man sie sehen sollte. Es ist ja auch ein sehr, sehr langer Zeitraum, in dem Jogi Löw Bundestrainer war, wie wir eine sehr, sehr lange Kanzlerschaft haben. Und es ist sozial und auch kommunikativ gar nicht so leicht, überhaupt noch Realitätsbezug zu haben, wenn man sehr lange in solchen Spitzenpositionen arbeitet. Das heißt, die ganze Idee, dass diese Konstanz leistungsfördernd und für das System gut ist, die kann man schon hinterfragen.
Ja, also für mich gilt eigentlich, dass ich in meinem persönlichen Leben jedenfalls keine wichtigen Ämter jemals länger als 12 Jahre gemacht habe und von Anfang an auch so reingegangen bin. Ist immer auch ganz gut, wenn man sich das gleich so vornimmt, dann kann man da auch leicht damit umgehen. Nicht nur, weil die Gefahr ist, dass man in der Blase ist. Also man kann ja viel rumreisen, mit ganz vielen Leuten reden, Input und sowas sich geben lassen. Aber eine neue Aufgabe mit einer neuen Herausforderung nimmt man nochmal ganz anders auf und da kann man auch nochmal neue Ideen entwickeln, als wenn man doch 12 Jahre oder einen entsprechenden Zeitraum letztlich mit demselben Thema oder mit derselben Aufgabe beschäftigt ist. Da fehlt einfach ein Stück Spannkraft und auch Kreativität. Das kann gar nicht anders sein. Und insofern ist schon die Frage, wann ist der richtige Zeitpunkt zum Aufhören? Ich weiß nicht, wie man in Deutschland reagiert hätte, wenn Löw ähnlich wie Lahm gesagt hätte, das war's jetzt, 2014 nach dem WM-Sieg. Und ich weiß gar nicht, wann Angela Merkel hätte so aufhören können, dass niemand sagt, jetzt stiehlt sie sich aus der Verantwortung. Entweder aus der Verantwortung, Deutschland in einer sehr schwierigen politischen Phase möglichst gut international zu vertreten. Sie hat ja jahrelang eine ganz wichtige Stellung international gehabt. Und ich hatte auch nicht den Eindruck, dass sie in einer Zeit des Überflusses an der Macht war bisher, weil da waren ja ganz, ganz schwierige Herausforderungen in den vergangenen 12 Jahren zu bewältigen.
Wirtschaftlich ist das sicher so, ja.
Wirtschaftlich in Deutschland. Aber wenn Sie Lehman Brothers, die Wirtschaftskrise, die ganzen internationalen Probleme sich anschauen, also das waren schon schwierige Zeiten. Und da war ja breit auch über die Parteigrenzen hinweg viele froh, da so jemanden Bodenständiges wie Angela Merkel zu haben. Und wenn sie jetzt vor 1 oder 2 Jahren ausgestiegen wäre, hätte jeder gesagt, jetzt kneift sie vor der Flüchtlingsfrage. Also es ist ganz schwer, ihr im Nachhinein zu sagen, wann hätte sie denn aufhören sollen. Und vor allen Dingen, wir wissen ja auch gar nicht, wer soll es denn machen.
Und da unterscheidet sich's dann doch wieder zu den Bundestrainern. Die sind nämlich alle nach Krisen, nach schwachen Turnieren ihrer Mannschaft zurückgetreten. Helmut Schön nach der Schmach von Córdoba, Jupp Derwall nach dem frühen EM-Ausscheiden 1984, Berti Vogts nach der enttäuschenden WM in Frankreich, Erich Ribbeck und Rudi Völler nicht zu vergessen. Aber Joachim Löw lässt seine Zukunft offen. Heute will er Gespräche darüber führen. Die Entscheidung soll in den kommenden Tagen fallen. Der DFB hatte noch kurz vor der WM seinen Vertrag um 4 Jahre verlängert. Hat Löw bei allen Verdiensten dieses Vertrauen verdient?
Er hat es natürlich sich verdient gehabt. Ob er jetzt ein genialer Trainer als solches, das haben wir ja gerade angesprochen. Ich glaube auch nicht, dass seine Chancen zu groß gewesen wären, jetzt nochmal zu einer großen Vereinsmannschaft zu wechseln. Davon wurde ja gerüchteweise auch immer mal gehandelt. dass er für diesen oder jenen Verein in Frage käme. Ich sehe das letztlich nicht. Ich bin selber gerade auch nachdenklich geworden. Ich leite jetzt das Literaturhaus Hamburg seit 13 Jahren. Also muss mir auch jetzt permanent überlegen, ob noch genügend Saft da ist, um diese Aufgabe zu bewältigen. Aber bei Joachim Löw wäre das, glaube ich, ganz einfach gewesen. Das Problem scheint mir eher der DFB selber zu sein, dass die Art von Selbstgefälligkeit, die wir gerade beschrieben haben, in Bezug auf die Mannschaft, ich glaube, die muss man natürlich auch immer auf den DFB ansetzen, egal wer da in den letzten Jahren Präsident war. Man hat immer dieses Gefühl gehabt, eines leichten über den Dingen Stehens. Deswegen ist der Vertrag mit Löw auch nochmal verlängert worden. Ganz selbstverständlich war nicht vorgesehen, dass der Mann ausscheidet in der Vorrunde. Deswegen konnte man den Vertrag auch so schien es bequem verlängern. Aber diese Haltung, auch wie man mit der Gündogan-Özil-Affäre umgegangen ist, da war immer dieses Gefühl, ja, wir haben alles im Griff, uns kann niemand etwas. Und das ist eben auch schon im Vorfeld schiefgegangen. Und jetzt ist der DFB selber gefordert und muss sich überdenken, was mir nicht so einfach scheint.
Also Herr Moritz weiß das ja besser als ich. Das Schwierigste in der Literatur, wie in allen Erzählungen, ist das Ende gut zu machen. Das Ende ist das eigentlich Schwierige. Und so ist das auch.
Offene Enden sind am besten in der Literatur.
So ist das auch in Karrieren und Berufen. Wohl dem, der weiß, wie ein gutes Ende für sich findet. Und beim Sport ist es nun mal so, da gibt es einen Regulationsmechanismus, weil es ein Wettkampf ist. Der ist das Resultat. Der findet manchmal das Ende für Menschen, die ihr eigenes Ende nicht sehen wollen. Ich würde sagen, das, was wir jetzt gesehen haben, ist solch ein Resultat. Und ich will mir und kann mir auch nicht vorstellen, dass Herr Löw sich der Dynamik, in die er unweigerlich geraten wird, noch einmal aussetzt. Aber es ist natürlich auch so, dass wenn wir die Parallele Merkel-Löw noch ein wenig strapazieren wollen, die Idee ist ja jetzt schon, aber wer soll das denn dann machen? Ja, das hat man bei Merkel, hört man das ständig, man hört das jetzt auch bei Löw. Und ich würde nur sagen, in jeder Entscheidung, die Frage, wer soll es denn dann machen, ist keine gute Frage in Bezug auf die Frage, ob die Person, die jetzt dran ist, noch die richtige ist. Das ist nämlich eine Angstfrage, es ist eine Einfallslosigkeitsfrage, es ist eine risikoaverse Frage. Und ich würde sehr hoffen, dass die Motivation des DFB nicht die sein wird, wir haben aber gerade keinen anderen, um Herrn Löw zu halten, weil das immer eine sehr schlechte Beratung ist für Führungspositionen.
Löw hat ja gesagt, er übernehme die Verantwortung für das schwache Abschneiden bei der WM. Aber wir kennen das ja auch von Politikern oder Konzernmanagern. Wenn daraus nicht der Rücktritt folgt, bleibt dieses Reden von Verantwortung dann nur eine hohle Phrase, Frau Schenk?
Es kommt immer auf die jeweilige Situation drauf an. Also ich erwarte eigentlich oder könnte mir gut vorstellen, dass der Löw, und ich würde ihm diese Tage jetzt auch mindestens zugestehen, dass man nicht gleich am nächsten Tag was sagt, halte ich für richtig, dass er die Phase jetzt nutzt, um dann selber zu einer Entscheidung zu kommen und es nicht einer langen Diskussion in der Öffentlichkeit und womöglich dann einer schwierigen Entscheidung im DFB zu überlassen. Der DFB agiert ja nicht im luftleeren Raum. Das sind ja auch Erwartungen in der Öffentlichkeit. Und dass der DFB sich immer gezwungen sieht, immer früh den Vertrag zu verlängern, um auch nach außen eine Rückenstärkung für den Trainer zu signalisieren, der Mannschaft zu signalisieren, hier der Trainer bleibt und so weiter, das hat ja auch mit den Erwartungen im Umfeld zu tun. Also auch da müssen wir natürlich überlegen, was fordern die Medien, was erwarten die Fans und lassen wir nicht einfach zu, dass auch mal ein Trainer mit einem unverlängerten Vertrag in eine EM oder WM geht. Wer vielleicht viel besser für das ganze Team.
Das wäre in dem Fall ganz einfach gewesen. Es gab keinen Grund, mit Joachim Löw vor dieser Weltmannschaft zu verlängern. Er hatte den Rückhalt in der Bevölkerung, trotz einiger Krisenphänomene. Er war hoch geschätzt. Er hat Großes erreicht mit der deutschen Mannschaft. Also es gab keinen zwingenden Grund, außer dass der DFB sich nochmal nach außen saturiert zeigen konnte. Ja, wir haben ja sozusagen für ordentliche Verhältnisse gesorgt. Aber natürlich weiß man im Fußball, es wurde ja gerade gesagt, das kann durch 3 Spiele ruckzuck gekippt werden.
Aber der DFB an sich ist natürlich ein wahnsinnig strukturkonservativer Haufen, ja. Also als Institution ist das von einer Trägheit sehr lange und auch sehr stabil getragen gewesen, die immer auf die Devise bloß keine Wellen machen setzte. Und diese 4 Jahre, muss ich sagen, als Verlängerung vor einem Turnier, das ist schon fast auch ein skandalöser Leichtsinn. Das hätte man zumindest einkalkulieren müssen, dass man in eine Situation kommt. Das ist ja jetzt, wenn Herr Löw nicht sehr großzügig ist, auch nicht zuletzt ein finanzielles Problem, weil 4 Jahre lang ein Trainer, der jetzt sehr teuer war, auszuzahlen, das ist auch für einen Verband viel Geld und das war einfach nicht klug.
Joachim Löw hat gestern ja auch gesagt, der gesamte deutsche Fußball, wir alle haben verloren, nicht nur ein Spiel, sondern vieles von dem, was wir uns in den letzten Jahren aufgebaut haben. Das klingt doch eher nach Resignation als nach Kampfgeist für die Zukunft, oder?
Ich kann es mir auch nicht vorstellen, dass Herr Löw weitermacht, weil dazu ist, glaube ich, der Karren zu verfahren, die Enttäuschung zu groß. Und Fußball hat natürlich in Deutschland diesen Stellenwert, den er hat. Wenn wir 10-mal hintereinander beim Eurovision Song Contest auf den letzten 3 Plätzen rangieren, regt man sich 2 Tage lang auf, dann ist die Sache vergessen und sagt, das ist der Eurovision Song Contest. Aber Fußball hat in Deutschland eben einen immensen Stellenwert. Der hat ja noch einmal zugenommen, auch durch die finanziellen Dinge, die mit dem Fußball zusammenhängen. Also ich kann mir eigentlich keine Situation vorstellen, Herr Allenberger hat gerade ähnlich gesagt, dass Löw diesen Vertrag erfüllen wird, dass er noch einmal jetzt in die Bütt geht und versucht, das rauszureißen.
Also nach meinem Eindruck vom DFB in den vergangenen Jahren hat sich zwar durchaus schon einiges entwickelt, aber es ist immer noch eine sehr starke Bürokratie. Und was da gerade gesagt wurde, also ich glaube konservativ oder so ähnlich wurde es ausgedrückt, dort handelt und vorgeht. Ich hoffe jetzt nur, dass nicht gerade das über Bord geworfen wird, was eigentlich im Umfeld der Nationalmannschaft mit Bierhoff und ursprünglich ja auch mal mit Klinsmann reingebracht worden ist, nämlich Themen anders anzugehen, neue Trainingsmethoden, neue Herangehensweisen und so weiter. Das fände ich schade, weil das eigentlich genau das ist, was noch sehr viel stärker im gesamten DFB, in der Organisationsstruktur und so weiter greifen muss, weil also bis in die Landesverbände hinein eigentlich dringend ein Modernisierungsprozess nötig ist, der das Denken, das Handeln, die ganze Verbandskultur umfassen müsste. Und ich hoffe eben sehr, dass jetzt nicht das Kind mit dem Bade ausgeschüttet wird und man sagt jetzt, wir gehen zurück zu dem, wie es immer war. Das wäre genau die falsche Schlussfolgerung.
Scheitern als Chance. Frau Schenk hat dieses Stichwort vorhin schon genannt. Diese eigentlich Binsenweisheit im Umgang mit der Niederlage. Ja, was heißt das für die Nationalelf?
Das klingt so schön, Scheitern als Chance, aber natürlich will der deutsche Fußballer das nicht. Deswegen ist ja das Entsetzen auch so groß. Das sagt sich sehr schön. Sie haben vorhin den Begriff Verantwortung nochmal genannt. Diesen Begriff kann ich ja schon seit Jahren nicht mehr hören, auch wenn Politiker ihn in den Mund nehmen. Ein völliger Nullsatz mittlerweile. Dieser hohe philosophische Begriff der Verantwortung besagt ja gar nichts.
Vor allem, wenn daraus nichts folgt.
Wollte ich gerade, das ist ja, wir kennen das ja aus der Politik zur Genüge, dass alle möglichen Menschen, auch Automobilmanager, Verantwortung übernehmen. Aber was das im Konkreten bedeutet, was heißt das denn für Joachim Löw, wenn wir das mal ernst nehmen, ich übernehme Verantwortung, dann heißt das, er wird zurücktreten. Was anderes kann dieser Begriff eigentlich nicht bedeuten. Er kann ja nicht sagen, ich ändere jetzt meine Trainingsmethoden, damit habe ich dann Verantwortung für das klägliche Ausscheiden übernommen. Also da herrscht auch ein Begriffswirrwarr. Nein, Scheitern als Chance, Frau Schenk hat es ja gesagt, da stecken Möglichkeiten darin, etwas anders anzugehen, diese Selbstgefälligkeit zu richten, auch auszuwählen, welche Spieler sind denn dabei, wie lange dürfen Spieler mitgezogen werden, die eigentlich gar nicht mehr in die Nationalmannschaft gehören. Aber wir dürfen nicht unterschätzen, dass in Deutschland natürlich, wenn so etwas passiert, die Gefahr sehr wohl ist, das Kind mit dem Bade auszuschütten, weil man das natürlich nicht nur für eine sportliche, sondern für eine nationale Katastrophe hält.
Aber es gibt ja natürlich, wenn man jetzt DFB-intern denkt und diese Denke verinnerlicht, es gibt organische Lösungen. Man könnte zum Beispiel Stefan Kuntz als Europameister der U21 als denjenigen präsentieren, der diesen Übergang jetzt konsequent vollzieht. Der hat auch nicht weniger Erfahrung und Lorbeeren, als Herr Löw hatte, als er in diese Situation gekommen ist. Also ich könnte mir sogar fast eine interne Lösung des DFBs vorstellen. Was ich mir wirklich nicht vorstellen will, obwohl ich es für möglich halte, ist, dass man Herrn Löw jetzt 2 Jahre lang der ständigen kritischen Beobachtung aussetzt und sich in einem medialen Schleifen bewegen muss, die niemand wollen kann. Was man von dieser Nationalmannschaft sagen konnte die letzten Jahre, glaube ich, sie war immer deutlich besser gemanagt als trainiert, aus meiner Sicht. Und ich würde hoffen, dass Herr Bierhoff zumindest derjenige ist, der dafür Ordnung sorgt, weil das werden Prozesse sein, die der Mannschaft sehr, sehr, sehr schaden werden, wenn Herr Löw bleibt.
Stefan Kuntz, war da nicht irgendwas mit Kaiserslautern? Ich will das nur mal so ganz vorsichtig anfragen.
Die Idee also erschreckt jetzt mich gerade auch ein wenig.
Ja, also bitteschön, jetzt wirklich mal aufs Ganze schauen. Und ich glaube auch, nur
als Spieler
Löw
war er Meister mit Kaiserslautern.
Das ist mir jetzt erstmal völlig egal. Da stecken ganz andere Sachen dahinter. Ja. Also bitte ich jetzt wirklich mal vorsichtig zu sein.
Der Einberger wollte uns provozieren.
Also alleine Löw auszutauschen, das ist ja auch die große Gefahr, was manchmal in der Politik und manchmal in der Wirtschaft passiert, dass man denkt, jetzt nehmen wir da oben einen weg und machen weiter wie bisher. Und das funktioniert auch nicht. Also es muss jetzt einen wirklich tiefer gehenden strukturellen Prozess im DFB geben. Die Chancen sind ja eigentlich gut. Es läuft im Moment die Bewerbung um die Euro 2024. Das wird Ende September von der UEFA entschieden. Der DFB hat in dem Zusammenhang schon durchaus einige Schritte hin zu einer neuen Kultur getan, sich zusammengesetzt mit zivilgesellschaftlichen Organisationen, ist dort ein Stück weit offener geworden. Das muss man jetzt eigentlich noch vertiefen, weil nur wenn sich insgesamt da was ändert, und ja, auch Bierhoff, wenn die wirklich auch die Chance haben, nochmal mehr Erneuerung in den DFB zu bringen. Ich glaube, dann kann es wirklich sinnvoll nach vorne gehen.
Aber nehmen wir den enttäuschenden WM-Auftritt in Frankreich 98. Da ging ja tatsächlich ein Ruck durch den DFB. Da wurden die Bundesliga-Vereine zu der Nachwuchsarbeit in den Fußballinternaten verpflichtet. Vorbild war damals der Weltmeister Frankreich. Braucht es jetzt wieder eine kleine Revolution mit großen Reformen? Und wie könnten die nachher aussehen?
Darf ich da, weil Herr Moritz ja bei der Literaturwissenschaft kommt, so eine Art Buddenbrook-Theorie anlegen? Es gab ja 1978 ein katastrophales das Ausscheiden 1998 und 2018. So kann man die großen Scheiternserfahrungen in 20 Jahren Zyklen messen. Und das ist eigentlich auch plausibel für Erneuerungsprozesse. Und wenn das richtig wäre, dann stünden wir jetzt wieder vor einer 20 Jahre Zyklus, weil das vielleicht die Zeit ist, in der man aufsteigen kann und dann wieder absteigen muss, so wie bei den Buddenbrooks. Ich glaube, es ist die dritte Generation, ist die dann immer schief geht. Und das wäre dann 2038,
das hängt aber, sprechen Herr wir Einberger, wieder. Herr Einberg, das hängt in solchen Familienromanen wie den Buddenbrooks immer auch damit zusammen, dass sozusagen innerhalb der Familie immer tradiert wird. Mhm. Also ich glaube, was gerade gesagt wurde, dass wir hier sozusagen die Strukturen erneuern müssen, dass sozusagen jetzt auch nicht alle sozusagen wegtreten müssen, alle Manager wegtreten müssen, Oliver Bierhoff wegtreten muss, das ist sicherlich richtig, aber wir wissen es alle, es braucht auch die großen symbolischen Figuren oben an der Spitze. Das heißt, die Trainerfrage ist in einer Fußballnation wie Deutschland natürlich ganz entscheidend. Ich bin getröstet, dass es sozusagen das Buddenbrook-Phänomen, das jetzt aus dem Stab von Joachim Löw, also Herr Schneider, Herr Sorg und wie diese interessanten Menschen an seiner Seite, die auch alle ähnlich frisiert sind, ähnlich angezogen sind immer, dass aus diesem Stab einer jetzt nach vorne rücken wird. Und ich würde Stefan Kunz, der zwar nicht ganz in dieses Schema passt, auch dazu zählen. Das ist ja zum Glück, möchte ich sagen, nicht zu erwarten. Also heißt, selbst wenn man sagt, wir wollen uns neu strukturieren, es wird trotzdem eine große Trainerfigur nötig sein, wenn Joachim Löw denn wirklich nicht weitermacht. Dass wir natürlich nicht irgendjemanden dahinsetzen können. Dazu ist Deutschland natürlich zu fußballorientiert. Und diese Trainerfigur, wenn Jürgen Klopp denn nicht sich bereit erklärt, die Sache zu übernehmen, wird genau beobachtet werden.
Aber müsste der nächste Bundestrainer unbedingt ein Deutscher sein?
Also ich glaube, diese Frage war 1998 viel virulenter, wo die Erstarrung, die ja nicht nur die deutsche Nationalmannschaft betraf, sondern auch die Bundesliga selbst, wo man taktisch extrem rückständig war, da war das plausibler. Wobei man jetzt auch sagen muss, die Krise der Nationalmannschaft, die wir jetzt gerade sehen und bezeugen müssen, es ist natürlich auch eine Krise in der Bundesliga. Die Bundesliga ist bei weitem nicht so gut, wie sie gemacht wird, wie sie sich sieht. Sie ist international taktisch rückständig. Das haben wir die letzten zwei Jahre auch gesehen, bis auf den ersten FC Bayern München. Das heißt, der deutsche Fußball an sich ist wirklich in der Notwendigkeit, wieder neuen Anschluss zu finden, wie 1998. Und 1998 hätte man an Gus Hiddink oder andere denken können. Ich glaube allerdings, dass der DFB für eine ausländische Lösung zu konservativ ist.
Man glaubt es kaum, aber das Turnier in Russland geht tatsächlich ohne Deutschland weiter. Da könnte man sich jetzt ganz entspannt auf die Achtelfinal-Leckerbissen freuen. Frankreich gegen Argentinien am Samstag oder Uruguay gegen Portugal. Oder macht das alles ohne die Deutschen im Turnier jetzt keinen Spaß mehr?
Also ich gucke schon noch weiter Fußball und es wäre ja auch sehr arrogant, wenn wir jetzt sagen, Fußball interessiert uns nur, wenn die Deutschen mitspielen. Also dann würden wir genau das nochmal perpetuieren, was wir jetzt beim DFB kritisiert haben. Also ich glaube, es ist wichtig jetzt auch zu sagen, das ist internationaler Sport, das ist spannend, das schauen wir uns an und in 4 Jahren wollen wir dann ganz anders oder auch schon in 2 Jahren bei der Euro ganz anders wieder mitmischen und hoffen, dass da die richtigen Weichen jetzt gestellt werden.
Ich glaube, die große nationale Umtriebigkeit ist natürlich vorbei, das war immer so. Wenn Deutschland vorne mitgespielt hat, hat ja 2006 eigentlich erst in dieser Form begonnen, dass plötzlich sich Menschen auch für Fußball interessiert haben, die kaum mal wissen, was Abseits ist, die überhaupt keine Freistoßvarianten erklären können. Das wird jetzt natürlich abflauen. Aber wer nur einen Hauch für Fußball Interesse hat und gerade auch sehen will, wie die anderen Mannschaften sich taktisch aufgestellt haben. Wir haben ja sehr viele auch andere schwache Spiele gesehen in dieser Vorrunde, nicht nur von der deutschen Mannschaft. Der darf sich natürlich auf die Achtelfinale- und Viertelfinalspiele freuen.
Ich würde auch sagen, Fußball ist ja auch ein ästhetisches Phänomen mit ästhetischen Reizen und Immanuel Kant hat dafür den schönen Begriff des interesselosen Wohlgefallens geprägt. Wir können jetzt ein bisschen interesseloser schauen und dann vielleicht gefällt es uns sogar deswegen sogar noch ein bisschen besser.
Kant können wir nicht toppen, deshalb pfeifen wir an dieser Stelle ab. Das Spiel ist aus vom Umgang mit der Niederlage. Darüber haben in diesem SWR2-Forum diskutiert. Der Literaturwissenschaftler Rainer Moritz, der Trainer, Fußballer, Schriftsteller und Philosoph Wolfram Eilenberger und die Juristin und Sportfunktionärin Silvia Schenk. Die Gesprächsleitung hat Matthias Hege.